Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Heute ist die Schauspielerin Vidina Popov mein Gast. 3 Sprachen spricht sie mindestens. Hochdeutsch, Wienerisch und Bulgarisch. Naja, Englisch wahrscheinlich auch. Vidina Popov, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Noch mehr Sprachen?
5 sind's insgesamt.
Welche?
Französisch und Russisch fehlt noch.
Ah, Russisch auch,
ja. Ja, ja.
Wie kommt das?
Ich hatte das in der Schule in Wien tatsächlich. Ich war auf dieser Schule Theresianum in Wien, eine bekannte Privatschule, sehr umstritten, von der es auch in dem Buch Echtzeitalter von Tonio Schachinger geht, der den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Und da drin hatten wir noch Russisch. Daher haben wir auch noch Russisch gelernt.
Was bringen denn die jeweiligen Sprachen in Ihnen zum Schwingen? Also welche Seite Ihrer Person lässt sich in der einen oder anderen Sprache intensiver leben?
Also es ist für mich immer wirklich sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man gerade ist und mit wem man ist und was es in einem hervorbringt. Aber ich glaube, auf Bulgarisch spreche ich noch schneller, als ich es auf Deutsch schon tue.
Ah ja.
Das merke ich so.
Und wenn man mal die 3 Verben nimmt, lernen, lachen, fluchen, in welcher Sprache geht das besonders gut?
Lernen auf jeden Fall Deutsch.
Texte.
Texte. Ohne Ende Texte. Lachen würde ich sagen, ach, vielleicht auf Wienerisch.
Mhm.
Und fluchen auf jeden Fall auf Bulgarisch.
Wodurch war diese wienerisch-bulgarische Kindheit geprägt?
Sie war sehr geprägt von verschiedenen Schulen. Also ich war auf der österreichischen Schule und auch auf der bulgarischen Schule, damit ich auch die Sprache und das Alphabet lerne und alles.
Das sind dann so Nachmittagsschulen, oder?
Genau, das ist einmal pro Woche, 2 Stunden am Nachmittag und dann lernt man eben das alles nochmal auf Bulgarisch. Und das hat mich dann auch tatsächlich zum Theater und zum Schauspiel gebracht, weil wir eine große bulgarische Community in Wien haben, auch eine bulgarische Kirche, eben eine Schule, es gibt ein Kulturinstitut. Und da durfte ich immer auftreten als Kind, weil ich so gerne irgendwie anscheinend vor dem Publikum stand.
Eine orthodoxe Kirche?
Eine orthodoxe Kirche, mhm. Genau, richtig. Und bei diesen Schulfesten habe ich dann quasi eigentlich meine Leidenschaft zum Schauspiel entdeckt. Deshalb würde ich sagen, diese Kindheit ist stark geprägt von diesen ganzen sprachlichen Sachen, die aber einen dann schlussendlich zu dem gebracht haben, was ich jetzt mache.
Also 2-sprachig aufgewachsen, wurde das konsequent durchgezogen und wie? Also da gibt es ja verschiedene Methoden.
Bei uns wurde immer zu Hause auf Bulgarisch gesprochen und ich bin auch meinen Eltern sehr dankbar, dass das passiert ist, weil ich dadurch die Sprache lernen konnte und auch diese andere Seite in einem, die man hat, die Wurzeln, die man hat in einem auch irgendwie wahrnehmen konnte. Man ist natürlich in Wien sozialisiert, aufgewachsen, ich war da in der Schule, das ist das Erste, was ich wahrgenommen habe, gesehen habe, aber bei uns zu Hause wurde auf jeden Fall immer Bulgarisch gesprochen und auch Bulgarisch gegessen und auch im Sommer wurde einmal auf jeden Fall immer nach Bulgarien in den Ferien gefahren, ja.
Für Kinder ist das ja meist ganz selbstverständlich, irgendwie auch spielerisch. War das so? Fiel Ihnen das leicht?
Total. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass es irgendwie schwierig war, sondern es war was Selbstverständliches. Und,
aber ist ja so ein doppelter Input, ne? Vielleicht sind Sie deshalb so eine Turbo-Frau geworden.
Ja, das kann sein. Es schult halt einen total. Also ich finde es ja, ich sehe es ja immer als ein großes Geschenk, mit 2 Sprachen aufzuwachsen, weil man sich mit anderen Sprachen sehr leicht tut. Ich habe das gemerkt in der Schule, so als wir Französisch hatten oder Russisch hatten oder Englisch, mir fiel das bis heute immer sehr oder fällt es bis heute sehr leicht, irgendwie was aufzunehmen, andere Sprachen zu verstehen oder auch Akzente zu imitieren. Und ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, dass ich 2-sprachig aufgewachsen bin, auf jeden Fall.
Ich habe bei Wikipedia gelesen, wie viele deutsche Wörter wohl ins Bulgarische eingegangen sind. Ich habe das mal ausgedruckt.
Oh wow, okay.
Gucken Sie mal und sagen, ob das stimmt.
Das habe ich ja noch nie gehört. Absatz, Auspuff, Autokran, Backenbart, Backpulver. Also ich würde sagen, das Erste, was ich auf dieser Liste sehe, ist Backpulver, wenn man es auf Bulgarisch sagen würde. Die davor habe ich noch nie gehört tatsächlich. Und Feuerwerk.
Ah ja.
Ja, Mundstück. Müsli, ja gut, Müsli auch. Und Schleifen, aber ich glaube Schleifen ist, dieses deutsche Wort ist in allen Sprachen eingegangen. Und Apfelstrudel, ja natürlich. Aber Wunderkind habe ich noch nie auf Bulgarisch gehört. Aber das muss ja gar nichts heißen, nur dass ich es noch nicht gehört habe. Wow, was für eine Liste, das
können
ist
Sie
ja
behalten.
Wirklich. Vielen Dank.
Ihr Vater war Cheftrainer des bulgarischen Leichtathletik-Nationalteams. Hat später dann auch die österreichische Nationalmannschaft trainiert. Welche Rolle spielte Sport in Ihrer Familie?
Also auf der Seite von meinem Vater eine sehr präsente. Meine Tante, die Schwester meines Vaters, war auch Sportlerin und ich bin, wie gesagt, mit einem Sportlervater aufgewachsen. Deshalb war das natürlich präsent. Mein Vater hat jeden Tag seine ganzen Athleten trainiert. in der Südstadt, so hieß das, wo er das trainiert hat, das Leistungssportzentrum. Und es war natürlich präsent und ich merke es halt bei mir, dass es irgendwie, ich habe zwar nie Leistungssport trainiert, also mein Vater hat immer gesagt, auf gar keinen Fall machst du das.
Er hat sie nicht getrimmt, ja?
Nein, das denken immer Leute. Ja. Das ist immer so das Erste, was man so reinprojiziert in meine Biografie. Ja, die wurde gedrillt und Disziplin. Ja, Disziplin, sicherlich erbt man die irgendwie, glaube ich, durch die Eltern. Aber bei uns war es eigentlich eher so, dass mein Vater gesagt hat, du bist eine Popov und wenn du jetzt Leichtathletik trainieren würdest, müsstest du ja Weltklasse sein, weil du bist meine Tochter und das will ich dir nicht antun. Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, dass das wäre ein ganz anderes Leben gewesen, als es jetzt ist für mich.
Er hat, glaube ich, 7-mal an Olympischen Spielen teilgenommen, auch an vielen Weltmeisterschaften und bei einer hat er ihre Mutter kennengelernt.
Ja, richtig.
Wie war das?
Das ist eine sehr schöne Geschichte, weil mein Vater eben schon lange in Österreich war. Anfang der 80er wurde er eingeladen, um die Nationalmannschaft von Österreich zu trainieren. Und er war mit der österreichischen Mannschaft in Bulgarien bei einer Weltmeisterschaft eingeladen. Und meine Mutter hatte in der Slowakei studiert, Bauingenieurwesen, und war wieder zurück in Bulgarien, um da zu arbeiten und hatte übersetzt für die tschechisch-slowakische Mannschaft, weil sie die Sprache natürlich konnte durch ihr Studium. Also sie hat für die slowakische Mannschaft übersetzt und mein Vater war mit den Österreichern da. Mhm. Und da haben die sich kennengelernt.
Ah ja. Und war dieser Jobwechsel des Vaters der Grund für die Migration?
Genau, ja. Mein Vater wurde quasi aus Bulgarien nach Österreich eingeladen und ist deshalb nach Österreich gekommen. Und meine Mutter ist ihm dann nach dieser Begegnung gefolgt.
Und blieb Bulgarien so ein Sehnsuchtsland? Also wie ausgeprägt war oder ist die Balkanromantik in der Familie Popov?
Also ich muss sagen, ich habe viel darüber nachgedacht, auch als ich mein Stück geschrieben habe, jetzt wieder spiele die ganze Zeit, was sind diese Wurzeln und wie habe ich das wahrgenommen? Und es ist für mich etwas sehr, sehr Schönes, finde ich, wie meine Eltern es irgendwie angegangen sind, weil auf der einen Seite bin ich total wienerisch aufgewachsen, österreichisch geprägt, aber Bulgarien war immer etwas Positives, also ohne jetzt blind zu sein und jetzt nicht genau hinzuschauen, natürlich nehme ich schon wahr, was da gesellschaftlich passiert und auch was die Schwierigkeiten sind.
7 Wahlen in 3 Jahren.
Eben, also das ist auch ein Satz in meinem Stück, wo ich denke, wer schafft das? Wir schaffen das. Aber ich habe es immer als etwas sehr Positives wahrgenommen und eben auch, dass wir jeden Sommer dahin gefahren sind und man sich damit irgendwie verbunden hat und sich auch dafür interessiert. Und es gibt ja manchmal bei jeder Familie ganz unterschiedlich, wie man damit umgeht, wenn man andere Wurzeln hat. Aber es gibt ja manchmal das Bedürfnis, sich sehr anzupassen oder auch, dass man das so nicht so viel über das sprechen möchte, woher man kommt. Und ich empfinde das als etwas sehr Positives, wie es bei uns passiert ist, weil ich sowohl einen sehr realistischen Blick auf das Land habe, aber auch die positiven Seiten mir sehr nahe gebracht wurden durch meine Eltern. Das heißt, die Musik, die Küche, die Geschichte, die Natur. Also Bulgarien hat ja wahnsinnig viel zu bieten, was Menschen gar nicht hier wissen, weil man sich vielleicht damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Und ich bin sehr froh, dass ich davon sehr geprägt bin und nichts verdrängen muss in mir, sondern es als etwas sehr Positives wahrnehme.
Sie haben jetzt schon 2-mal das Stück angedeutet, ich bin Bulgare, da kommen wir nachher noch genauer drauf. Ich würde gerne noch vorher anfangen, nämlich wie Sie überhaupt mit Theater in Berührung gekommen sind.
Naja, also in Wien ist ja Kultur und Theater und Oper sehr präsent. Also das spielt ja eine ganz große Rolle.
Heißt ja noch nicht, dass man hingeht.
Das stimmt, aber das war irgendwie schon, seitdem ich denken kann, irgendwie sind wir auch ins Theater gegangen. Und eben, was ich am Anfang immer erzählt habe, durch die bulgarische Schule, wir hatten sehr viele Schulfeste, kleine Aufführungen. Und da habe ich gespielt bei einem. Das war am 24. Mai, das ist so der Tag der bulgarischen Sprache, Kultur und Literatur. Und da wurde ich von einer bulgarischen Regieassistentin gesehen, die am Volkstheater Wien gearbeitet hat. Ich war 8 Jahre alt. Und sie hat zu meiner Mutter gesagt, das Kind fühlt sich da so wohl auf der Bühne. Wir suchen auch gerade das Kind für ein Theaterstück. Mariana Pineda von Garcia Lorca. Wir suchen eben das Kind der Hauptrolle und wir würden sie gerne zum Casting einladen. Und da kam ich halt mit 8 Jahren schon mit Theater dann dadurch in Berührung, richtig dann schon auf der Bühne.
Mit acht.
Ja, weil ich zu diesem Casting gegangen bin, wo ich gar keine Lust hatte, weil das sehr früh war und ich bin nicht so in der Früh, nicht sehr aktiv. Und dann hat es aber so einen Spaß gemacht bei dem Casting und ich wurde genommen und dann folgten auch weitere Stücke. Ich habe eben mit 8 begonnen, am Volkstheater in Wien zu spielen. Dadurch kam Theater für mich sehr früh, also wurde das präsent für mich.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die Schauspielerin Vidina Popov hat es versucht mit dem Jurastudium. War das ihre eigene Idee und warum Jura?
Ja, es war tatsächlich meine eigene Idee. Das kam daher, weil ich eben in dieser Schule im Theresianum, wo ich war, das war ja früher eine Burschenschule lange, wurde dann zu einer Mädchenschule, wurde von Maria Therese gestiftet, daher Theresianum. Und es gab immer nur Burschen, die Schulsprecher waren. Und dann habe ich gesagt mit 14, 15, also das reicht jetzt mal. Ich finde, das müsst auch mal Mädels hier ran. Und dann habe ich mich beworben als Schulsprecherin und wurde die erste weibliche Schulsprecherin.
Mhm.
Und daher kam dann irgendwie, weil ich das 2 Jahre gemacht habe und mich immer für die anderen eingesetzt habe und gerne Leute verteidigt habe, dieser Wunsch oder diese Idee, vielleicht mit Jura. Und das war auch so von der Seite der Schule, also als wir die Matura bekommen haben, gab es eine Ansprache von der Direktorin, die auch gesagt hat, ja, wir haben ganz große Hoffnung in dich, dass du die nächste Frauenministerin wirst oder die nächste in der EU, dass du da als Diplomatin und dass du Jura studierst. Und ich hatte, es ist eine Seite von mir und deshalb habe ich das versucht, weil es auch viele in unserer Schule gemacht haben. Also bei uns waren sehr wenige, die irgendwas Künstlerisches gemacht haben. Deshalb, da sind wir eine Ausnahme mit Tonio Schachinger, den ich anfangs erwähnt habe, der Autor geworden ist, weil wir wirklich wenige sind, die in diese künstlerische Richtung gegangen sind. Und ich dachte dann, okay, ich versuche das mal und habe das 2 Semester versucht. Ich war auch in Strafrecht ganz gut, Leute rauszuboxen, aber ich habe dann gemerkt, mein Herz schlägt einfach nicht dafür. Ich spiele das lieber, als dass ich das wirklich bin.
Ja, ja. Haben Sie ja auch gemacht im Lissabon-Krimi.
Ja, das ist total absurd, dass dann eben, als die Anfrage kam fürs Casting und auch das Angebot, dass meine erste Hauptrolle im deutschen Fernsehen eine Juristin dann ist.
Mhm.
Und dann dachte ich, okay, das machen wir mit links. Paragraphen und diese Rhetorik, die kennen wir.
Sie haben sich dann aber eben entschlossen, den üblichen Bewerbungsmarathon an den Schauspielschulen anzugehen. Dann ging aber alles doch ganz schnell, ne? Mozarteum in Salzburg. Wievielte Vorsprechen
war das? Ich glaube, das war das zweite.
Das zweite. Mit welcher Rolle haben Sie vorgesprochen?
Antigone.
Ah.
Mhm. Antigone von Anoui, aber die Version. Und Salome Pocke von Johann Nestroy.
Mhm.
Das kennt man hier gar nicht, aber das ist eine sehr lustige Rolle. Die zwei habe ich vorgesprochen. Und ich hatte mir halt von Anfang an in den Kopf gesetzt, ich werde maximal 5-mal vorsprechen.
Mhm.
Ich mache das nicht länger. Wenn das da nicht klappt, wenn ich das anscheinend nicht so kann, dass das ausbaufähig ist, dann muss ich mit mir hart ins Gericht gehen, dann war's das. Also dann ist das nicht etwas, was wir professionell ausüben. Ich hätte nicht die Geduld gehabt. Also ich hatte Kommilitoninnen, ich kenne eine Kommilitonin, die war 30-mal vorsprechen.
Und
ich dachte, also ich bin beeindruckt bei dieser Durchhaltekraft und bei dieser Geduld, weil ich habe das nicht. Ich könnte das nicht. Und ich habe mir das immer gesagt, Vidina, 5-mal. Wenn man da das nicht sieht, dass das Potenzial hat, dann soll das anscheinend nicht sein.
Das erste Jahr nach der Schauspielschule sind Sie ans Theater nach St. Pölten gegangen. Mir wurde gesagt, als Berlinerin, das sei so wie Potsdam und Berlin, St. Pölten und Wien. Danach dann nach Berlin. Wie ist dieser Sprung gelungen, nach Berlin zu kommen?
Also Berlin war ja irgendwie immer schon mein Traum. Ich glaube, es geht vielen Schauspielenden so, das ist irgendwie, finde ich, im deutschsprachigen Raum. Man hat so den Traum, the place to be und Theater hier zu spielen und Filme zu drehen. Und ich hatte mir das ähnlich wie bei den Vorsprechen auch in den Kopf gesetzt. Ich möchte, dass das irgendwann passiert, weil ich total die Stadt mag und interessiert daran bin. Dann habe ich die Angebote bekommen nach dem Abschluss. Ich hatte 7, glaube ich, Festangebote und eins davon war St. Pölten. Dann habe ich mich entschlossen, das zu machen. Hatte aber immer noch im Hinterkopf, eigentlich möchte ich nach Berlin. Und dann hat Ulrich Kuhn vom Deutschen Theater mein Intendantenvorspiel gesehen und hatte mich im gleichen Jahr, wo ich auch in St. Pölten am Theater war, als Gast ans Deutsche Theater geholt. Da haben wir Kuffar, die Gottesleugner von Nuran David Kalis, gemacht zusammen. Und ich habe auch mein eigenes Stück, Ich bin Bulgare, als Gast in der Box schon dort spielen dürfen. Und ich hatte mich auch am Maxim Gorki Theater natürlich beworben, weil ich mit Sascha Mariana Salzmann, die auch, glaube ich, vor einigen Wochen zu Gast war, hatte ich ein Stück von ihr gespielt, Weltuntergangsauftrag. Und das war von Anita Wolesice auch inszeniert worden. Und Sascha Mariana Salzmann hatte dann mir auch vom Gorki erzählt, hatte auch denen von mir erzählt. Aber die hatten am Anfang mich abgelehnt, weil natürlich das Ensemble war voll. Ich habe aber denen nochmal geschrieben. Und dann habe ich das Angebot bekommen. Also ich war im Vorsprechen.
Ja, toll. Dann 7 Jahre fest im Ensemble am Gorki-Theater. Inzwischen sind Sie frei, aber da noch in vielen Inszenierungen auf dem Spielplan. Im Moment, glaube ich, in 6 verschiedenen mit zum Teil enormen Textmassen.
Ja.
Ich habe Sie am Wochenende gerade in dem Sibylle Berg-Abend gesehen. Und sicher ist mir die Welt verschwunden. 1:40 Dauertext. Lange Passagen, die von 4 Frauen, unter anderem Katja Riemann, im Chor gesprochen werden. Ist das auch eine Art Sport, habe ich gedacht?
Das Stück definitiv. Das Stück definitiv. Also ich finde, Theater ist ja sowieso, hat was sehr Leistungssportartiges, finde ich. Deshalb ist man, habe ich immer das Gefühl, ich bin da gar nicht so weit weg von meinem Vater mit dem, was ich tue. Und speziell die Stücke am Gorki, viele von denen, die wir gemacht haben, wir haben ja immer auch viel mit Tanz und Gesang, also auch zum Beispiel Bühnenbeschimpfung, was auch von Sebastian Nübing inszeniert wurde. Da tanze ich ja 15 Minuten am Stück. Also das ist ja eher wie eine Fitnessübung.
Ja.
Aber mir macht das total Spaß. Also ich mag das, wenn Theater einen total herausfordert, körperlich, stimmlich, gedanklich. Es gibt nichts, was ich weniger mag, als wenn man irgendwie denkt, ach, das mache ich jetzt mit der linken Arschbacke. Das finde ich total langweilig. Also ich finde das schön, wenn es mich herausfordert.
Dieses Sibylle Bergstück, das wird seit über 4 Jahren am Gorki gespielt. Und noch immer, jedenfalls letzten Sonntag, gab es Standing Ovations, wirklich wahnsinnigen Applaus. Ist das bei jeder Vorstellung so?
Nicht jeder, aber es gibt immer sehr starke Reaktionen und vielleicht bei jeder zweiten.
Mhm.
Und man merkt ja, dass das mit den Menschen sehr viel macht, die kommen. Und das finde ich ist so die Stärke dieses Stückes, auch wie es schon geschrieben ist von Sibylle Berg, unabhängig von dem, was wir daraus gemacht haben. Ich finde, dieser Text ist so stark und präsent und holt jeden irgendwo ab. Deshalb kommen Sie unbedingt sich's angucken, weil Sie noch nicht da waren.
Besonders die älter werdenden Frauen, die unsichtbar werden.
Ja, absolut. Also ich finde, das thematisiert so viele Themen und speziell das. Und das ist, finde ich, eine große Stärke. Und mit und diesen Kolleginnen zusammen auf der Bühne zu stehen, macht mir einfach großen Spaß.
Es gibt da eine Stelle, da geht es um eine Demo. Und kurz vor der Aufführung am Sonntag war ja diese große Demo in Berlin, 160.000 Menschen auf der Straße. Haben Sie da überlegt, wie Sie die Szene aktualisieren? Weil das wirkte so.
Das Schöne ist ja an diesem Text, wie gesagt, der hat so viel Bezüge zum Heute wieder. Also der ist eigentlich schon vor 4, 5 Jahren entstanden, aber es passiert ja ständig, es rotiert ja, die gleichen Sachen passieren. Auch der Top-Manager aus Amerika, der gleich zu Ihnen sprechen wird, den ich spielen darf, aber auf Österreichisch.
Ja.
Also ich glaube, da kann man, also das finde ich ja das Erschreckende an diesem Text, wie heutig der ist.
Mhm.
Und auch die Demos. Also ich finde, wir haben uns überlegt, müssen wir da was sagen, aber wir müssen nicht sagen, weil das der Text schon, finde ich, sehr gut behandelt.
Mhm. Morgen Abend schon wieder das nächste Stück, Endgame. Wie lernen Sie und vor allem, wie behalten Sie diese vielen Texte? Sie springen ja im Moment wirklich von einer Inszenierung in die andere.
Ja, diese Woche habe ich Weltverschwunden, morgen Endgame und ich bin Bulgare, mein Stück Ende der Woche. Also ich sehe das immer wie so Festplatten, verschiedene, die man im Kopf hat. Und die sind alle da. Wenn das einmal eingelernt ist, habe ich das Gefühl, hat man das drin, das ist dann nicht komplett weg. Und dann ist immer halt an dem Tag, was dann gerade gespielt wird, ist wie, ich hole dann immer so meine Festplatte raus und bin selber immer überrascht, dass es Gott sei Dank alles da ist. Weil ich glaube, ich kann gerade 8 verschiedene Stücke auswendig. Und man hat immer Angst, dass man irgendwas vergisst, aber irgendwie ist es da. Und man darf ja nicht vergessen, wenn man da steht, hat man ja auch Muscle Memory. Also die Muskeln der Körper, die erinnern sich. Es ist ja alles mit an irgendwelche Bewegungen gekoppelt, wie eine Choreografie beim Tanz, an die man sich ja auch erinnert, wenn man sie jetzt nicht ständig macht. Trotzdem ist die ja irgendwo abgespeichert. Und das, finde ich, immer ist das Überraschende, wenn man auf der Bühne steht und dann merkt, wow, es ist ja doch noch alles da.
Vidina Popov ist sehr musikalisch, versucht in so gut wie jedem Schauspielprojekt auch Musik unterzubringen oder, ich weiß nicht, reinzuschmuggeln?
Reinzuschmuggeln oder es einfach zuzulassen.
Sie singt in allen möglichen Sprachen immer wieder leidenschaftlich auch Bulgarisch.
Raz, dva, tri, ajde, nema, nema, neke se rodi, poubavo devojče. Македонче, нема, нема, нека се роди по-хубаво девойче от Македонче.
Ein Lied aus Vidina Popovs Solo-Show Ich bin Bulgare. Was ist denn das für ein Lied?
Das Lied heißt Makedonsko Devojče. Es ist eigentlich ein mazedonisches Lied. Und ist aber sehr bekannt am gesamten Balkan und handelt eben von einem mazedonischen Mädchen, wo man sagt, das schönste Mädchen der Welt ist aus Mazedonien.
Hm. Ich bin Bulgare, das ist ein Programm mit moderierten Liedern, aber noch mehr, mit angefüllten Geschichten aus dem eigenen Leben. Wie ist das entstanden?
Es ist eigentlich richtig ein Stück. Also es ist entstanden in der Schauspielschule im 2. Studienjahr.
Wir mussten, schon so lange?
Ja, das ist 10 Jahre alt und wir mussten das immer einmal pro Jahr mussten wir eine Eigenarbeit machen, sozusagen irgendwas selber arbeiten. Und ich hatte schon Julia und Medea und wie diese ganzen Frauenrollen heißen durch und habe gesagt, ich möchte mich eigentlich damit mal auseinandersetzen, was mich wirklich beschäftigt. Und das ist immer, glaube ich, eine große Frage bei vielen, die verschiedene Einflüsse haben. Was sind meine Wurzeln? Wie nehmen das andere Leute wahr? Was ist dieses Bulgarisch sein. Und dann habe ich halt einfach in einem Tag das geschrieben, habe einfach alles runtergerattert, was mir so, was ich beobachtet habe, was mir in den Sinn kam. Hatte davor Interviews geführt, also alles, was ich darin erzähle, ist aus einer Beobachtung, aus einer Geschichte. Und habe dieses Stück eben geschrieben und mit einigen Liedern noch angereichert und spiele das eben seit 10 Jahren. Also das ist das von mir längst gespielte Stück, was ich in meinem Repertoire habe.
Ah ja, jetzt wieder am Wochenende, Freitag glaube ich, Samstag.
Freitag und Samstag,
Heimathafen, ja. Neukölln in Berlin. Ich kenne mich nicht aus mit den vorherrschenden Klischees oder auch Vorurteilen über Bulgaren, Bulgarinnen. Sie schon, welche greifen Sie da auf?
Ich greife diese auf, dass es oft so wahrgenommen wird wie erstens mal Bulgarien, Rumänien, ist ja eh das Gleiche. Das ist schon, wo es immer oft anfängt, wenn man sagt, nee, ist Bulgarien. Wo liegt das? Was ist da los? Und dass man oft so in die, also speziell als Schauspielerin, in so die kriminelle Ecke gedrängt wird. Also dass es immer so ist, ja, die bulgarischen Bettlerbanden, die hierher kommen. Also das, wie oft man das in den Nachrichten hört, sieht oder von Leuten das irgendwie in der Alltagssprache hört. Und das hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht, weil erstens finde ich auch nicht genau hingeschaut wird, wenn Menschen betteln. Warum betteln sie? Woher kommen sie? Was ist genau eigentlich passiert? Und auch man so überhaupt nicht mehr darüber weiß. Oder in den Nachrichten in Österreich hatte ich das oft, wenn man über Bulgarien was zeigt, hat man oft die schlimmsten Stadtteile, die man sich vorstellen kann, immer gezeigt. Das heißt nicht, dass es die nicht gibt, aber es ist nicht nur das Bulgarien. Also es ist, ich habe das Gefühl, dass eben dieses heruntergekommene Arme, weil es ist ja eines der ärmsten EU-Länder, so in den Vordergrund gedrängt wird und man nicht genau hinschaut, was es noch ist alles.
Merken Sie das auch an Rollenangeboten?
Ich merke das sehr. Also ich finde, wir sind zwar, die große Diversity-Frage ist natürlich sehr präsent, aber ich finde es speziell bei osteuropäischen Rollen, finde ich, sind wir noch extrem hinten nach. Und es geht auch vielen KollegInnen von mir so, mit denen ich spreche, die auch wie ich ähnlich klingelnde Namen haben. Also ich hatte 18 Angebote, SexarbeiterInnen zu spielen in Serien, wo ich dann schon denke, ja, natürlich, wenn die Rolle interessant ist und das eine interessante Personengeschichte erzählt, bin ich da sehr interessiert, das zu spielen. Aber wenn es ein Klischee reproduziert, finde ich das wahnsinnig uninteressant. Oder auch wie oft es
also
kommt.
Also haben Sie alle abgelehnt?
Ich habe nur eine angenommen, das war meine allererste, wo ich dachte, okay, ich mache das einmal und dann aber bitte nie wieder. Und seitdem habe ich das eigentlich abgelehnt, weil ich das sehr ungenau finde und auch denke so, ich habe 4 Jahre studiert, mein schauspielerisches Können ist mehr als dieses Klischee, hoffe ich, zu reproduzieren.
Also Sie wollen in dem Programm Ich bin Bulgare nicht nur Klischees reproduzieren, benennen Sie aber. Aber was haben Sie denn für sich selbst herausgefunden in dieser Selbstbefragung, was das Bulgarische ist?
Das Bulgarische für mich? Also ich habe für mich gemerkt, davon handelt auch das Stück, dass die Palette an Antworten sehr groß ist. Also es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Sichtweisen auf das Ganze. Und ich merke, das ist vielleicht, was mich am meisten freut durch das Stück, dass das, was ich beschreibe, nicht nur mit Bulgaren was zu tun hat. Die Mechanismen, die ich beschreibe, sind allgegenwärtig. Man könnte auch draufschreiben, ich bin Italiener, ich weiß nicht was. Also das, wie wir reagieren auf etwas, was wir nicht kennen oder wie schnell wir Leute in die Schublade stecken, das ist das, was ich gemerkt habe, auch im Austausch mit dem Publikum, weil es kommen ja auch verschiedene Menschen, die sich das anschauen, die sagen, man könnte eben drüber schreibe, ich bin Türke, weil ich kenne genau die Sachen, die du auch beschreibst. Oder auch die Zerrissenheit, die vielleicht manchmal in meiner Generation herrscht. Ich habe da, glaube ich, eine ziemlich, wie soll ich sagen, ich lebe mein Bulgarischsein lauter vielleicht aus, als andere es in meiner Generation vielleicht manchmal machen oder es richtig empfinden, weil das für jeden sehr unterschiedlich ist, wie man mit seinen Wurzeln umgeht.
Das ist ganz schön, Sie interagieren dabei ja auch viel mit dem Publikum, ne? Befragen die nach eigenen Fremdheitserfahrungen beim Namen angefangen. Es ist so ein Hin und Her mit dem Publikum.
Ich befrage sie eher, was sie über Bulgarien kennen.
Ah, ja.
Und zeige denen auch, was sie vielleicht noch nicht kennen. Mhm. Aber es hat, genau wie Sie sagen, es ist eine große Interaktion mit dem Publikum, weil mir genau diese Berührung sehr wichtig ist, dass man zusammenkommt und dass es nicht so eine Distanz hat.
Und Sie singen viele bulgarische Lieder. Wovon erzählen die?
Die bulgarischen Lieder erzählen, also es gibt ein Lied, Obor Cele Biao heißt das heißt Kleine Weiße Wolke. Das ist eines der bekanntesten Lieder für alle Bulgaren, die in der Diaspora leben. Also das handelt davon, dass man eine Wolke sieht und sagt, wie ist es zu Hause, wie geht's meinen Eltern im Dorf, leben die noch? Also dass man genau das sozusagen mit sich selber ausmacht, worüber man sich auch selber die ganze Zeit fragt. Und die meisten Lieder, die ich ausgesucht habe, sind jetzt nicht stellvertretend nur für Bulgaren, sondern es sind Lieder, die ich in meiner Kindheit wahrgenommen habe. Das Lied, was vielleicht meine Eltern gehört haben, als sie zusammengekommen sind, was für mich ein Sehnsuchtslied ist. Oder eben Makedonsko Devojče, wo sich der ganze Balkan streitet, wer dann dieses Lied jetzt erfunden hat.
Ja.
Was ich sehr interessant finde, weil es immer am Balkan der große Streit ist, wer hat es erfunden.
Ist ja genauso wie mit dem Schnaps, den sie in ihren Programmen gerne verteilen.
Richtig, da streiten sich auch alle, wer hat den Schnaps, wer hat den besten Schnaps oder wer hat den besten Schafskäse. Und das auf humorvolle Art und Weise zu benennen, davon handelt es auch mein Programm.
Humor, wie würden Sie Ihren eigenen Humor beschreiben?
Ich würde sagen, er ist selbstironisch, er ist direkt und er hat nicht Angst, irgendwie über Dinge Witze zu machen, sondern sieht darin immer auch eine Tiefe, aber irgendwie... Ich kann zum Beispiel viel mit Borats Humor anfangen, mit Sacha Baron Cohen. Da fühle ich mich sehr verbunden, weil wir oft auf der gleichen Clownsschule waren in Frankreich. Und das ist etwas, wo ich immer das Gefühl habe, okay, das ist jemand, den verstehe ich in seinem Humor. Weil trotzdem, was beschrieben wird, was wehtut, was vielleicht eine Gesellschaftskritik ist, habe ich keine Angst davor, auch da reinzugehen. Und das tue ich auch bei Ich bin Bulgare.
Viele kennen die Schauspielerin Vidina Popov vielleicht aus den Lissabon-Krimis der ARD. Viele Folgen davon sind noch immer in der ARD-Mediathek zu sehen. Vidina Popov spielt darin die weibliche Hauptrolle, also die junge Assistentin eines portugiesischen Rechtsanwalts, gespielt von Jürgen Tarrach. 2016 begannen die Dreharbeiten. Da waren Sie gerade mal 24. Das war ja ein großes Ding.
Ja, das war gleich nach der Schauspielschule kam das Angebot und das war gleich eine große Herausforderung für mich.
Ist das so toll, wie man sich das im ersten Moment vorstellt, ein Dreh in einer Stadt wie Lissabon?
Absolut, 100%. Also ich habe mich in Lissabon sofort verliebt, schon am Flughafen, wie ich da stand. Das habe ich ganz selten an Orten, dass man wo ankommt und das Gefühl hat, ich war hier schon mal irgendwie, obwohl ich noch nie da war. Und das hatte ich bei Lissabon von Sekunde eins. Also das hat etwas, es ist irgendwie morbide, es ist irgendwie auch sehr romantisch dort. Es hat irgendwie auch was sehr Altes. Also es ist so eine interessante Mischung, die mich, ich weiß nicht warum, irgendwie an Bulgarien erinnert, glaube ich. Und deshalb, ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt.
Also die Stadt ist ja in dieser Art von Krimis auch immer eine Art Darstellerin, ne? Ist ja bei den Venedig-Krimis von Donna Leon genauso. Wahrscheinlich lieben die Deutschen deshalb auch so sehr diese Art von Krimis, weil sie dann am Abend vorm Fernseher gleich so ein bisschen auf Reisen gehen.
Na, ich sage immer, es ist ja Rosemunde Pilcher trifft auf Tatort.
Also, ja, genau.
Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept dieser Krimis.
Aber ein bisschen merkwürdig mutet doch an, dass der deutsche und österreichische Darsteller portugiesische Figuren spielen.
Ja, also die Idee ist nicht meine, aber ich freue mich, dass es sie gab, sonst wären wir nicht dort gewesen. Und natürlich ist das, ich verstehe auch die Kritik daran, also dass man sich schon fragt, so warum machen das dann nicht Einheimische oder Menschen, die halt wirklich von dort sind. Bei uns war das die Hälfte des Teams portugiesisch. Die haben ja auch auf Portugiesisch gespielt und werden dann nachsynchronisiert.
Ja, ja.
Das ist halt das Konzept dieser Sendungen und es schauen ja so viele Menschen, anscheinend gibt es da eine große Nachfrage danach.
Portugiesisch, ist das auch ein bisschen in Ihre DNA übergegangen?
Auf jeden Fall. Also die Sprache, die Musik, das war so allgegenwärtig dort. Und dadurch, dass wir eben auf Portugiesisch, also die unsere Kolleginnen auf Portugiesisch mit uns gespielt haben, kommt man in der Sprache ja auch näher. Man muss sich ja auch Stichworte auf Portugiesisch merken. Und dadurch ist es auf jeden Fall ein Teil von einem auch geworden.
Schauen Sie denn selber gerne Krimis?
Ich ganz ehrlich gar nicht.
Was gucken Sie gerne?
Ich schaue gerne Komödien oder verschiedenste Kinofilme, die irgendwie andere Themen haben. Aber bei Krimis, ich finde, man ist im deutschsprachigen Raum so überflutet mit Krimis. Ich verstehe nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, woher diese große Nachfrage hier kommt, weil ich teile sie persönlich gar nicht. Und mich interessieren mehr Sachen, wo irgendwie Humor gut dargestellt wird. Das ist so, merke ich. Oder wenn es ein richtiges Drama ist. Aber so diese Krimis und ständig, wer war es jetzt und wer war wo und welches Alibi. Ich merke immer so selber, das interessiert mich persönlich gar nicht so sehr. Und vielleicht ist es auch gut, dass ich nicht so viele Krimis schaue, dann spielt man sie auch lieber.
Und warten Sie mal auf ein richtig gutes Fernsehrollenangebot in dieser anderen Richtung, die Sie gerade beschrieben haben?
Naja, ich finde, Deutschland kann sich mehr trauen, auch Frauen in humoristischen Rollen zu besetzen und auch Themen zu machen, Filme, Serien zu machen, die viel mehr genau das in den Vordergrund rücken. Ich finde, da ist noch sehr viel Spielraum und da hatte ich natürlich großes Interesse.
Sehr humoristisch war ja auch Ihre Moderation bei der Show zur Verleihung des Faust-Theaterpreises. Jetzt die letzte Faust-Verleihung war das. Vorher haben Sie auch schon andere Veranstaltungen öffentlich moderiert, zum Beispiel als es um den drohenden Kulturabbau ging. Bei dem Theaterpreis, der wurde ja von Dreisat live übertragen, da gab es wohl ein paar Turbulenzen.
Ich glaube, anfangs gab es ein Tonproblem.
Ah ja.
Ich weiß nur von den Turbulenzen, mehr weiß ich nicht, aber ich glaube, am Anfang gab es genau ein Tonproblem, aber das wurde schnell gelöst.
Das heißt, es war alles einstudiert, ja? Oder mussten Sie da improvisieren?
Nein, wir sind da schon vorbereitet.
Ja, vorbereitet schon, aber ich meine, das ist alles wirklich auf den Punkt.
Ja, auf den Punkt, absolut.
Hm. An der Seite von Jürgen Tarrach, mit dem Sie im Lissabon-Krimi spielen, haben Sie ja auch schon gesungen. Der hat ein Fado-Album aufgenommen mit deutschen Texten. Wie war das für Sie?
Ja, also ich finde das Experiment, was Jürgen gemacht hat, eben Fado auf Deutsch, da war ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird, weil ich habe eigentlich das Gefühl, dass Fado so wahnsinnig, das ist einfach portugiesisch und das ist die portugiesische Seele und ob das auf Deutsch aufgeht, war immer die Frage. Aber ich muss dann sagen, bei unserem Duett hatte ich dann schon sehr viel Spaß, das irgendwie zu machen, weil diese Musik einfach, die berührt einen, die lässt einen, finde ich, nicht kalt.
Wir konzentrieren uns auf Sie in dem Duett.
Ja.
Ein Schrei, der vergaß, ein Schrei zu sein, schleicht sich in mein Herz hinein. Ich höre eine Stimme, deren Schmerz allein mich erfasst und mich vereint. Mit einem Lied, das weh tut, stark aus Liebe und aus Wehmut, wo die Demut dazu tut, was mir mehr gibt als gut tut.
Also wenn man das hört wie Dina Popov, könnte man ja denken, Musik ist eine echte berufliche Alternative.
Also mein Herz schlägt auf jeden Fall sehr stark für Musik. Ich glaube auch, das war eigentlich so mein erster Wunsch, war mehr Musik als, stärker als Schauspiel, weil mich Musik extrem berührt und das ist so eine Ausdrucksform, die, da kommt wenig, finde ich, dran ran. Aber Schauspiel macht halt einfach auch total viel Spaß, weil es viel vielseitiger ist und auch, ich finde, im Beruf, man kann ja auch immer wieder singen, wie man ja sieht bei den ganzen Sachen, die ich mache. Und da kombiniert sich das ganz schön.
Mit 18 waren Sie bei Deutschland sucht den Superstar. Mit was für einem Lied?
Das war, glaube ich, Beautiful von Christina Aguilera, ja.
Mhm. Und wie weit sind Sie gekommen?
Unter den letzten 30.
Von?
Von, ich weiß nicht, wie viele Tausenden das da waren.
Und wie war das? Was war das für eine Erfahrung? Ist das heute eher peinlich oder ist das auch was, wo Sie denken, das war super, dass ich es gemacht habe?
Nein, peinlich ist es mir überhaupt nicht. Ich stehe absolut zu all dem, was ich getan habe. Es ist auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Erfahrung, auch nicht immer einfach, weil das natürlich diese Castingshows, speziell damals, ist ja schon ewig her, viel mehr, finde ich, darauf gegangen sind, auch Leute sehr öffentlich, etwas sehr hart anzugehen. Mhm. Und man ist ja sehr jung. Ich war da 17, 18. Das finde ich, also heute betrachtet, etwas schwierig, weil ich nicht denke, dass man Leute so, und speziell junge Menschen, so ausliefern sollte. Sondern
fanden Sie das verletzend, was Sie da erlebt haben?
Ich fand es schon etwas verletzend, ja, weil man sehr reduziert wurde auf, wie man aussieht, auf Äußerlichkeiten. Ich finde, es sollte einfach um die Musik gehen und auch junge Menschen mit Träumen natürlich realistische Einschätzungen zu geben, aber jetzt nicht durch Kritik kaputt zu machen, sondern eher vielleicht eine Richtung zu geben. Und deshalb war das für mich sehr lehrreich und beschäftigt mich bis heute, wie speziell auch mit jungen Frauen im Fernsehen umgegangen wird.
Wie Dina Popov, im vergangenen Jahr ging es wirklich Schlag auf Schlag bei Ihnen. Und wenn ich mir die aktuellen Spielpläne anschaue, geht das ja ähnlich weiter. Was kommt noch Neues in diesem Jahr, von dem Sie schon wissen und über das Sie auch reden dürfen?
Also ich bin Bulgare, meine Show geht auf Tour. Wir werden in Dresden spielen, in Düsseldorf, in Heilbronn. Auf das freue ich mich extrem. Es wird was Filmisches geben, worüber ich leider noch nicht sprechen darf. Es wird auch was Moderationsmäßiges geben und was Geschriebenes wird es noch geben. Also
wow.
Die Palette bleibt hoffentlich so vielseitig, wie sie gerade ist.
Und diese Woche in Berlin eben morgen Abend mit Endgame am Gorki-Theater und ich bin Bulgare, Ende der Woche im Heimathafen Neukölln. Wie bereiten Sie sich jetzt vor auf dieses von einem zum anderen? Wie sieht denn jetzt heute und morgen zum Beispiel aus?
Naja, früh genug schlafen gehen, die Texte nochmal durchgehen.
Geht das, früh genug schlafen gehen?
Okay. Mir fällt das sehr schwer, muss ich sagen, weil ich merke, wenn man eben abends immer spielt, so wie manche Menschen so um 10 Uhr schlafen gehen können, dass ich glaube, der Körper ist halt einfach gewohnt, um 9 oder 10 auf Hochtouren zu sein durchs Theater spielen. Deshalb ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich nehme es mir mal vor, wenn ich jetzt weiß, ich habe 4 Nächte hintereinander, wo ich viel Power geben muss. Und ich muss noch Schnaps einkaufen gehen für Ich bin Bulgare, weil am Ende bekommt man Schnaps. Also kommen Sie vorbei, es ist nicht nur Theater, es ist nicht nur Live-Musik, es gibt auch was Kulinarisches zum Kosten.
Und nehmen Sie die Texte sich nochmal vor?
Ich gehe sie einfach immer einmal so durch, also ich im Kopf und stelle das so ein bisschen durch und dann aber sage ich auch immer auch Rock'n'Roll, also raus und einfach machen.
Vidina Popov, viel Spaß mit all dem, was da auf Sie zukommt und ein bisschen guten Schlaf.
Ja, und vielen Dank für die Einladung.